In der Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich an Jutta Engert. Ich begleite Sie durch die kommende Stunde mit dem Thema »Nehmen wir Gottes Geschenke an?« Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen unseren Gesprächsgast, Frau Dr. Ursula Königs-Greven, zugeschaltet jetzt aus Krefeld. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Engert.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind in der Lebenshilfe. Sie sind ja selber schon, wenn ich so sagen darf, eine legendäre Figur, selber zur Lebenshilfe geworden für viele Menschen. Nicht nur wegen Ihres Alters, weit jenseits der 80 sind Sie noch ganz aktiv mit Vorträgen, mit Begleitung, mit Seelsorge, mit Ihrem Einsatz auch durch das, was Sie in Ihrem Leben erfahren haben, dass Sie damit auch anderen helfen und andere bereichern können. Sie haben auch lange für Schloss Kraheim gearbeitet und dort Vortragsreihen gegeben oder auch in der geistlichen Bibelschule Niederrhein. Ja, Sie sind bekannt, auch bei Radio Horeb natürlich langjährig, und deshalb dürfen wir uns heute auch wieder freuen auf das Thema »Nehmen wir Gottes Geschenke an?« Der Titel mutet vielleicht etwas merkwürdig an, denn eigentlich ist es doch widersinnig, ein Geschenk nicht anzunehmen. Wie verhält es sich aber damit Gottes Geschenken? Warum sind wir eigentlich oft so ängstlich oder so misstrauisch? Gott könnte es mit diesen Geschenken anders meinen, als wir uns das vorstellen. Das heißt, er könnte uns vielleicht eine schwere Prüfung oder etwa eine Last oder eine Unannehmlichkeit auferlegen, sodass wir manchmal vielleicht vor dem Anruf Gottes eher fliehen, wie es ja auch zahlreiche Beispiele in der Bibel gibt, zum Beispiel Jona, der sich auch verstecken wollte, aber daraus ist dann doch nichts geworden. Und wir hören doch auch immer wieder in den biblischen Schriften, wie zum Beispiel bei Matthäus, im Matthäus-Evangelium, dass wir als die Abgemühten und die Beladenen zum Herrn kommen dürfen, um bei ihm zu ruhen. Denn es heißt dort wortwörtlich: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und mein Herz ist demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist mild und meine Last ist leicht. Ja, so heißt es bei Matthäus im 11. Kapitel. Deshalb also die Frage, Frau Dr. Königs-Greven, warum die Angst oft vor diesen Geschenken Gottes? Warum tun wir uns oft so schwer mit Gott?
Ja, diese Frage ist sicherlich nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich denke, es hat etwas auch mit Hingabe zu tun, denn Hingabe hat als Voraussetzung Vertrauen. Und wir haben oft einfach nicht das Vertrauen, wir haben an sich vielleicht auch durch unsere Lebensumstände gelernt, lieber nur uns selber zu vertrauen.
Also wir wollen lieber alles selber in die Hand nehmen und alles selber schultern oder meinen, das tun zu müssen, und zögern also, wie Sie selber auch sagen, diese Last auf uns zu laden. Sie zitieren den 37. Psalm, da heißt es: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also wir haben eigentlich genug Zusprüche, die uns die Bibel gibt. Dennoch, ja, verschließen wir unser Herz oder haben auch verschlossene Hände und machen es uns schwer, dann Gottes Geschenke, Gottes Gaben anzunehmen.
Ja, bei dieser Frage wollte ich eigentlich mal nachdenklich drüber nachdenken, warum und wieso und ob wir es besser machen können.
Sie haben sich da einige Gedanken gemacht, Sie haben für uns etwas vorbereitet, Sie greifen auch zurück auf eine biblische Gestalt aus dem Alten Testament. Von daher darf ich Sie jetzt bitten, um Ihre Gedanken, sie uns hier vorzutragen. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, dass auch Sie, verehrte Hörerin, mit Ihren ganz eigenen Fragen sich an unserem Gespräch beteiligen und die Sendung mit Ihren Beiträgen auch noch bereichern.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe vor meine Gedanken eine kleine Geschichte gestellt, aus den Überlebensgeschichten. Gott meint es gut. Es beginnt so. Im Konfirmandenunterricht lesen wir den 37. Psalm. Der 4. Vers lautet: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Einer soll den Vers laut vorlesen. schaut nicht so genau hin und liest, habe deine Last am Herrn. Der Junge hat mit seinem Versprecher ausgedrückt, was viele Menschen empfinden und denken. Wir tun uns schwer mit Gott. Seine Gebote scheinen schwer, seine Wege tief, seine Gerichte schmerzlich, sein Wort schwierig, sein Handeln unerforschlich. Menschen tun sich schwer mit Gott. Gott ist schwer zu erkennen und schwer zu verstehen. Gott lockt uns und lädt uns ein, gib mir, Sohn, dein Herz, in den Sprüchen 23. Aber wir zögern und haben Angst, uns damit eine Last aufzuladen. Warum tun wir uns so schwer mit Gott? Ich möchte Ihnen eine Geschichte eines Mannes entfalten, der beinahe ein großes Geschenk von Gott durch seinen Eigenwillen und seinen Hochmut verpasst hätte. Es ist eine Erzählung aus dem Alten Testament, dem zweiten Buch der Könige 5, 1 bis 19. Zu diesem Thema, also, er berichtet von dem Feldherrn Naaman oder Naeman. Er war Heerführer des Königs von Aram, das ist Damaskus in Syrien. Und er stand bei seinem Herrn in großem Ansehen, denn durch ihn hatte Jahwe Aram Sieg verliehen. Der Mann aber war aufsätzig geworden. Nun waren die Aramäer einmal als Streifzügler ausgerückt und hatten ein junges Mädchen aus dem Land Israel gefangen fortgeführt. Es kam in den Dienst der Gattin Naamans und es sagte zu seiner Herrin, wenn doch nur mein Herr bei dem Propheten in Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Also da ging Naaman zu seinem Herrn und teilte ihm mit, so und so hat das Mädchen aus Israel gesprochen. Und der König von Aram erwiderte, geh hin, ich will dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Und so ging er hin und nahm 10 Talente Silber, 6.000 Schekel Gold und 10 Festgewänder mit sich. Er überbrachte dem König von Israel den Brief, der aber lautete, zugleich mit diesem Brief sende ich meinen Diener Naaman, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief, bin ich denn ein Gott, dass ich tot und lebendig machen kann, dass dieser zu mir schickt, damit ich jemanden vom Aussatz befreie? Nun seht ihr doch klar, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Hier wollen wir ein wenig einhalten, wenn auch die Geschichte weitergeht. Sind wir nicht auch oft so, dass wir dem anderen ganz schnell ein Motiv unterlegen, dass er das nur aus diesem oder jenem Grund jetzt tun wird? Schaffen wir uns nicht auch oft Ängste, weil wir dem anderen ein Motiv unterlegen, das aber im Grunde ja nur aus unserem eigenen Denken stammt. Die Szene. Sie liegt im Garten, plötzlich ertönt der Rasenmäher nebenan. Und sie denkt, gerade jetzt müssen die den Rasen schneiden, nur um mich zu ärgern, weil ich hier liege. Aber ob der Nachbar auch so denkt, bleibt offen. Oder eine schwierige Sitzung in der Firma. Bei den ganzen Beschuldigungen hat er nur mich angesehen, denkt Herr Klein. In Wirklichkeit war Herr Schmidt selbst tief betroffen über die Schwierigkeiten in der Firma. Er denkt gar nicht an Herrn Klein. Aber Herr Klein fühlt sich schon entlassen und ist wie gelähmt. Also hören wir, aus Angst zerreißt der König seine Kleider. Was wird nun auf ihn zukommen? Die Geschichte geht weiter. Als Elisha, der Prophet, hört, der König in Israel habe seine Kleider zerrissen, sandte er hin und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen, dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Und so kam Naaman mit seinen Rossen, Geschenken und Wagen und machte vor der Haustür des Propheten Elisha Halt. Da schickte Elisha einen Boten zu ihm mit der Weisung, geh, bade 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Naaman aber ging zornig davon und sagte: Sieh, ich hatte mir gedacht, er käme selbst heraus, stelle sich vor mich hin, riefe den Namen Jahwe, seines Gottes, an, würde seine Hand auf der Stelle bewegen und nehme so den Aussatz fort. Sind denn nicht Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser Israels? Kann ich nicht in ihnen baden, um rein zu werden? Und dann machte er kehrt und ging zornig davon. Da traten seine Diener herzu und redeten also auf ihn ein: Mein Vater, wenn der Prophet etwas Schweres von dir gefordert hätte, würdest du es sicherlich tun. Um wie viel mehr, da er dir sagte, bade, so wirst du rein. Und so zog Naaman denn hinab und tauchte nach der Weisung von Elisha 7-mal im Jordan unter. Da wurde sein Leib wieder so rein wie der Leib eines kleinen Kindes. Nun kehrte er zurück zu Elisha, er und sein ganzer Tropf. Als er hinkam, ging er zu ihm hinein, trat vor ihn hin und sagte: Wahrhaftig, nun weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Jetzt nimm von deinem Knecht ein Geschenk an. Elisha aber erwiderte: So wahr Jahwe lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Und obgleich er ihn in Drang, es anzunehmen, lehnte er es ab. Darauf sagte Naaman: Wenn also nicht, so möge man deinem Knecht eine Last Erde, so viel ein paar Maultiere tragen, mitgeben, denn dein Knecht will fortan keinen anderen Göttern mehr Brandopfer oder Schlachtopfer darbringen, sondern nur Jahwe. Nur möge Jahwe mit deinem Knecht Nachsicht haben, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, stützt er sich dabei auf meinen Arm und ich werfe mich nieder im Tempel Rimmons gleichzeitig, wenn er sich niederwirft. In diesem Punkt möge Jahwe mit deinem Knecht Nachsicht haben. Er entgegnete ihm: Geh hin in Frieden. Und Naaman ging seinen Weg ein Ende weit. So war erstmal die Geschichte von Naam in diesem zweiten Königebuch. Wenn wir mit dem Herzen gelesen und zugehört haben, dann haben wir große Sorge gehabt, ob Naaman ungeheilt nach Hause zurückkehren musste, weil sein Stolz und sein Hochmut sich empörte, weil alles anders vor sich ging, als er sich das gedacht hatte. Er wurde nicht feierlich begrüßt von diesem Propheten Elisha. Er ließ ihm nur eine Botschaft zukommen. Eine gute Botschaft zwar, aber anders, als er sich das vorstellte. Nur 7-mal untertauchen im Jordan. Empörend. Sind nicht die Flüsse bei Damaskus mindestens so gut oder vielleicht sogar besser? Und er machte keine Segensgebärden über dem Aussatz, um ihn wegzubringen, und er empfing ihn nicht persönlich. Er, Naaman, musste erst die Demut lernen, damit Gott ihm helfen konnte. Wie gut, dass da seine Diener waren. Wenn er etwas Schwereres verlangt hätte, dann hättest du es getan. Sind wir oft nicht genauso wie Naaman? Haben wir nicht bestimmte Vorstellungen, wie etwas zu gehen habe, damit wir es anerkennen? Vielleicht, weil es doch immer so war, muss es auch weiter so gehen. Wir sind nicht bereit, etwas Neues anzunehmen, was vielleicht eben anders ist als gewohnt. Zum Beispiel vielleicht die neuen Lieder oder eine andere Auslegung als die, wie ich sie kenne. Wenn es um Heilung geht, versuchen wir auch vielleicht Gott Vorschriften zu machen, wie er es zu tun hat. Und wenn er es nicht tut oder nicht so, wie wir beten, versagen wir schnell den Gehorsam. Wir haben doch gebetet und nichts hat sich geändert. Haben wir da schon einmal auf unsere Herzenshaltung geschaut? Musik. Ja, ich frage dann nochmal, sind wir wirklich demütig Empfangende der Geschenke Gottes? Hören wir auf Gottes Wünsche? Verlieren wir vielleicht oft die Möglichkeit von Geschenken, weil wir unsere Hände geschlossen haben und dann nicht mehr empfangen können? Gott möchte uns die Sünden vergeben, aber bringen wir sie zu ihm, dass wir rein werden? Oder gehen wir ungeheilt von dannen? Wie oft aber sind unsere Vorstellungen Vorurteile, vielleicht sogar Vorverurteilungen, wie die Freunde bei Hiob vermuten, oder meldet sich da der Richter in uns, wie Naaman von den Flüssen bei Damaskus spricht? Sind die nicht viel besser als der Jordan? Haben wir nicht auch oft etwas Besseres im Kopf als vielleicht Gott? Für Gott aber ist der Jordan der Fluss des Heils für Naaman. Gut, dass er seine Diener dabei hat, die ihn auf sein Denken, mit dem er die Gnade zu verpassen scheint, hinweisen, die ihm seinen Stolz vor Augen führen. Haben wir auch Freunde oder Ratgeber, die uns helfen, das Rechte zu tun? Oder reden wir auch so, was kann von Nazareth Gutes kommen? Dann aber ist Naaman gehorsam und sein Leib wird wie der eines Kindes. Er selbst hat Heilung und Heil erfahren. Wie verhalten wir uns aber bei den Gnadengaben, die uns der Heilige Geist geben möchte, zur Auferbauung seines Leibes, der Kirche, der Gemeinde? Charisma heißt ja Geschenk Gottes, ein Geschenk des Heiligen Geistes zur Ausbreitung des Evangeliums, vielleicht heute zur Neuevangelisierung Europas. Müssen wir nicht oft auch erst etwas durch unser Leid erfahren? Die Demut, wie bei Naaman, Geduld erlernen, uns in Gottes Willen einfügen oder dranbleiben, nicht im Gebet nachlassen, den Himmel bestürmen? Dann aber erkennt Naaman, der einzige Heilbringer ist der Gott Israels. Nur ihm will er noch dienen. Überströmend ist seine Dankbarkeit, die aber nicht durch die mitgebrachten Geschenke beweisen kann. Er ist aber entschlossen, nur noch den lebendigen Gott anzubeten und ihm zu dienen, wenigstens auf der mitgenommenen Erde Israels. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus: Jedem wird die Offenbarung des Geistes verliehen zum allgemeinen Nutzen. Dem einen wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben, dem anderen dagegen Erkenntnisrede nach demselben Geist, einem anderen der Glaube in dem nämlichen Geist, einem anderen wieder Heilungsgaben in demselben Geist, einem anderen Prophetengabe, die Unterscheidung der Geister, Zungenrede. All das aber wirkt der eine und selbe Geist, indem er jedem nach seiner Eigenart zuteilt, wie er will. 1. Korinther 12, 7-11. Was aber ist der Sinn der Geschenke Gottes? Nicht meine Erfüllung zu eigener Genugtuung, sondern das Reich Gottes mitzubauen. Sind wir bereit, uns weiterzubilden in der Erkenntnis und Weisheit, die uns von Gott geschenkt werden soll, aber auch uns zu vertiefen im Bibelstudium, dass wir die Bibel lesen, vielleicht auch dazu gute Kommentare oder tiefere Erklärungen hinzunehmen? Lesen wir die Worte oder Schriften vom Heiligen der Vergangenheit oder der Jetztzeit? Ihre vom Heiligen Geist eingegebenen Worte können auch uns aufbauen, uns tiefer verstehen lernen. Wir sind ein kostbarer Schatz der Kirche. Sie formen unser Inneres und sollen unseren Mitmenschen dienen, um zum Glauben zu finden, wenn wir selbst im Glauben erstarkt sind. Wie viel setzen wir uns doch heute ein, um zu wissen, wie wir gesund leben, uns ernähren sollen. Und das ist ja auch richtig so. Denn wir selber tragen ja die Verantwortung für uns. Wir tragen aber auch die Verantwortung für unsere Seele und das Leben nach dem Tode. Wie wir jetzt leben, bestimmt auch die Ewigkeit. Der Heilige Geist kann uns aber auch übernatürliche Erkenntnisse in der Seelsorge schenken. Was Paulus mit der Gabe des Glaubens meint, ist eine besondere Tiefe und Gewissheit des Glaubens, ein Einssein mit dem Heiligen Geist, um die Pläne Gottes zu erkennen und mitzuwirken. Ich habe das auch bei vielen Menschen so gefunden, wenn sie dann sagen, ich habe doch ganz tief gewusst, das ist richtig, so muss es werden. Und darin habe ich fest geglaubt. Beten wir um den Heiligen Geist, der für uns neu entzündet und die Liebe entfacht in einer lieblosen Zeit. Jesus sagt, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berge sprechen, hebe dich hinweg und es wird sich hinweggeben und nichts wird euch unmöglich sein. Nach diesem Glauben sollten wir uns ausstrecken, der Berge versetzen kann. Vielleicht auch erst Berge unseres Unglaubens, die abgetragen werden müssen. Haben wir Vertrauen. Und es gibt auch eine besondere Gabe des Heiligen Geistes, der Heilung. Bei diesen Menschen wirkt der Heilige Geist durch einen besonderen Heilungsauftrag, wie ihn zum Beispiel in Amerika Kathleen Kuhlmann hatte, durch die viele Wunderheilungen bestätigt wurden, oder bei Pater Bill, bei Pater Pio. Paulus spricht auch von der Gabe der Unterscheidung der Geister oder der prophetischen Gabe, Zusammenhänge zu erkennen, die Geister, die hinter etwas stehen, deutlich zu sehen, wo sie herstammen, von Gott oder der wiedergöttlichen Welt. Eine wichtige Gabe in unserer oft so verwirrten Zeit, die Gut und Böse nicht mehr erkennt. Vielleicht muss warnend die Stimme erhoben werden, wie es die Propheten im Alten Testament ihres Volkes willen mussten. Wie spricht doch Petrus am Pfingsttage zu denen, die seine Rede hörten und fragten, was sollen wir tun, ihr Brüder? Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, so viel der Herr, unser Gott, herzuruft. Und Gott ruft uns alle dazu. Er will uns so viel schenken. Soll es wirklich so heißen, Gott gibt so gerne große Gaben? Schade, dass wir nur so kleine Herzen haben oder verlassene Hände, verschlossene Hände. Das, was ich jetzt als Geschenke Gottes bezeichnet habe, könnten wir genauso Gnaden nennen, die uns von Gott zugedacht werden. So klagt Jesus auch bei der Schwester Faustina. Ich wohne doch für alle im Tabernakel. Als König der Barmherzigkeit will ich die Seelen mit Gnaden beschenken, doch sie wollen sie nicht annehmen. Und wir sollten sie annehmen, um sie anderen weiterzugeben. Gott leidet unseretwillen, der Christen wegen. Er, der erste Märtyrer, der um unseres Glaubens willen sein Leben gab. Nein, lasst uns ausstrecken nach den Geschenken Gottes, ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile, und sie dankbar anrufen. Und sie dankbar annehmen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, wenn er ruft. Die Felder sind reif zur Ernte, aber es sind so wenige Arbeiter bereit. So viel für heute, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sich ausstrecken nach den Geschenken Gottes, das war die Empfehlung von Frau Dr. Ursula Königs-Greven hier in der Lebenshilfe zum Thema Nehmen wir Gottes Geschenke an. Ich möchte Ihnen herzlich danken für die Gedanken, die Sie uns entfaltet haben, die Sie uns vorgetragen haben zu diesem Thema. Vielleicht bleiben wir auch noch ein bisschen bei der Figur aus dem Alten Testament, bei dem aramäischen Heerführer Naaman, der vom Aussatz befallen ist. Er ist ja eigentlich ein Außenseiter. Er hat zwar eine Anerkennung, vor seinem König. Die hat er sich verschafft durch sein, ja, durch sein Tun praktisch, aber jetzt ist er aussätzig und ja, für die Israeliten repräsentiert ja auch den verhassten Feind, der Israel militärisch geschlagen hat oder zumindest wirtschaftlich in Abhängigkeit gebracht hat. Und jetzt begibt er sich aber doch dorthin, nach Israel, weil er davon gehört hat, von einer israelitischen Kriegsgefangenen, eigentlich eine Untergebene, dass in Israel, dass es dort einen Propheten, einen Heiler gibt. Also ist es vielleicht auch so, wie wir oft tun, wenn wir krank sind, wenn es uns schlecht geht, dann unternehmen wir ja die verrücktesten Empfehlungen, weil Naaman hat ja auch nicht an den Gott Israels bis dahin geglaubt. Also, aber er tut halt alles, was er jetzt irgendwie in die Hände bekommt. Er läuft vielleicht auch buchstäblich von Pontius zu Pilatus, um geheilt zu werden, um von diesem Aussatz geheilt zu werden. Das ist ja eigentlich seine Bitte. Ja, uns geht es vielleicht auch oft so, wir haben eine konkrete Vorstellung und so stellen wir uns vor, das und das muss jetzt passieren, damit es uns besser gehen kann. Und Sie sagen ja, diese fixen Vorstellungen, die damit können wir uns identifizieren, auch mit dieser Figur. Dass wir also ja unsere eigenen Wege gehen, dass wir also nicht offen sind. Fehlt es hier diesem Naaman denn auch an diesem offenen Herz? Beziehungsweise wo ist die Wendung? Wie kommt es eigentlich trotzdem zu dieser Heilung? Was war da die Voraussetzung, Frau Dr. Königsgräven?
Ja, die Voraussetzung war ja eigentlich, er fühlte und konnte sich ja auf der Seite des Stärkeren fühlen. Er hatte ja einen hohen Posten bei seinem König und er hat dann auch wirklich innerlich war er stolz und zufrieden, das merkt man ja. Dann aber hat er doch irgendwo durch seine Diener, durch seine Untergebenen, die ihm gesagt haben, ja, wenn Elisha etwas Schwereres verlangt hätte, dann hättest du das getan. Aber nun das Einfache, nur eben siebenmal unterzutauchen im Jordan, das willst du nicht. Und er war ja schon, vielleicht schon auf der Strecke weg von Elisha und wollte wieder nach Hause, zurück nach Damaskus fahren. Und dann hat er sich besonnen und ist umgekehrt. Und diese Umkehr, sich bereit zu machen, siebenmal im Jordan unterzutauchen und dann festzustellen, dass sein Körper rein ist, wie der Körper eines Kindes. Das ist das überwältigende Erlebnis gewesen.
Ist das denn... Ist das denn ja tatsächlich jetzt ein Akt der Demut oder kann man auch sagen, naja, er ist erst einmal vor den Kopf gestoßen. Er hat gedacht, na, der Prophet Elisha, der wird ihn ja wohl schon selber persönlich empfangen, der wird ja wohl dann auch ihm einen Segen erteilen, aber so ist es eben nicht. Also er kehrt um, wie Sie sagen, und er besinnt sich, dass er also doch diesen Therapievorschlag in Anführungsstrichen, den er zwar vielleicht lächerlich findet, dass er ihn dann doch annimmt. Ist das jetzt so die letzte, ja, sagen wir mal, der letzte Rettungsanker, der letzte Versuch oder kommt die Reue eigentlich erst, indem er das tut?
Ich denke, diese Umkehr, und das ist eigentlich so ein Bild, wenn wir zum Beispiel zur Beichte gehen, wenn wir zurückschauen und sagen, das möchte ich ablegen, das tut mir leid, das bedauere ich. Das ist ja der erste Schritt. Ich begebe mich dann auf den Weg, meine Sünden zu bekennen und in dem Glauben, dass Gott sie uns dann wegnimmt und dann sind wir rein. Und vielleicht merken wir nach der Beichte, ich habe das früher und auch heute oft so erlebt, welche Freude dann aufkommt. Und diese Freude hat ja nun Naaman erlebt, dass sein Aussatz verschwunden war. Man muss sich vorstellen, was damals Aussatz bedeutete. Das bedeutete Ausschluss aus der Gesellschaft des Lebens, aus den Menschen, aus dem Amt, aus den Würden, aus dem Dabeisein. Und das wird ihm alles wieder durch dieses gehorsame siebenmal Untertauchen im Jordan wieder geschenkt. Er wird wieder voll angenommen in seiner Würde als Feldherr, als Freund des Königs. Und das, weil seine Diener ihn darauf aufmerksam machen.
Also es ist schon ein Akt der Demut, dass er, der stolze Heerführer, aus den Händen seiner Diener letztendlich den Schlüssel zu seiner Heilung dann annimmt, empfängt. Mhm. Also er lässt sich auch etwas schenken, er lässt sich etwas geben.
Ja, und man muss sich immer denken, dass ja damals für ihn an sich gültig war. Er spricht zwar nur von dem Gott Rimmon, den sie da anbieten, aber sie haben sehr viele Götter da angebetet. Sie hatten Götter für alle Lebenssituationen. Und dass er dadurch erkennt, der einzige Gott, der alles vermag, ist der Gott Israels, ist Jahwe. Und das hat er ja dann auch so erkannt, dass er also umkehrt und sich nicht mehr aufhalten lässt. Nun betritt er das Haus des Elisha. Nun geht er rein. Nun will er seine Geschenke loswerden, seine Kleider, seine Gold- und Silberschätze. Aber Elisha nimmt es nicht an, weil Gott ein freigebig Schenkender ist, den man nicht erkaufen kann.
Also der Höhepunkt ist letztendlich nicht nur die Tatsache, dass er geheilt wurde, sondern dass er zum Glauben findet.
Ja. Also, darauf bezieht sich, ich weiß jetzt zwar nicht, wo die Stelle steht, aber Jesus sagt, nur Naaman ist geheilt worden und diese Witwe von Sarepta ist geheilt worden. Und das hat ja die Israeliten dann so aufgebracht, dass sie ihn umbringen wollen. Ich glaube, das war in Nazareth. Also eben Jesus ist diese Geschichte von Naaman sehr lebendig vor Augen.
Mhm. Da haben wir vielleicht auch noch den Ausspruch im Kopf, dein Glaube hat dir geholfen.
Ja.
Also ist es denn mit uns auch oft so, also mit uns Christen, die wir sozusagen eigentlich die Heilsangebote vor uns haben, dass wir sie aber nicht annehmen? Denn auch da ist ja wieder eine Ähnlichkeit zu diesem Heerführer da. Er ist ja ein Ausländer. Er kennt ja den Glauben nicht. Also er konvertiert ja eigentlich, also im übertragenen Sinne. Er kommt zu dem eigentlichen Glauben, wendet sich auch von dem Glauben seiner Heimat dann praktisch ab und bringt auch diesen neuen Glauben mit in seine Heimat. Also er kehrt um, also er ändert sein Leben.
Und ich muss sagen, ich habe mich so sehr auch berührt, als Mensch berührt, dass er dann sagt, ja, sein König stützt sich auf ihn und er muss, also wenn er mit dem König dessen, das bleibt ja, Rimmon bleibt ja des Königs Gott, sich da auch mit hinwerfen muss, dass eben das nicht übel angerechnet wird. Ich habe mich einfach da gefreut, dass ja auch dann Elisha sagt, geh hin in Frieden. Also Gott nimmt das nicht übel dann.
Hm. Sie haben ja auch gesagt, der Glaube, vom Glauben heißt es, dass er Berge versetzen kann. Und wenn wir nur einen Glauben hätten, der so groß wäre wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn ist bekanntlich kleiner als ein Stecknadelkopf, also wirklich sehr klein. Aber wenn wir nur so einen kleinen Glauben hätten, dann könnten wir Bäume ausreißen. Wie ist denn dieses Bild gemeint? Heißt es, dass wir als Christen oft nicht mit dem Unerwarteten rechnen, Frau Dr. Königsgräven?
Ja, ich denke schon, dass wir da uns oft selber einschränken in unseren Erwartungen. Ich habe ja noch mal zurückgegriffen auf die Korintherstelle, wo Paulus von den Gaben spricht, des Heiligen Geistes, die ja auch in den Gemeinden früher auch sehr stark eingeübt wurden, angenommen wurden und die dann zum Aufbau der Gemeinde, zum Aufbau des Leibes Christi dienen sollten, dass da man offen sein muss und dass wir auch keine Ängste haben brauchen. Sie haben ja auch zu Anfang oder wir haben zu Anfang gesagt, da scheint ja irgendwie so eine Angst zu sein, dass wir nicht die Lust am Herrn haben, sondern dass wir Gott als Last empfinden. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass wir alles von Gott erwarten können, aber in der Demut, wie Gott es meint. Das heißt also, wir können nicht die Welt nach unseren Plänen gestalten wollen, sondern wir müssen da eine gewisse Umkehr haben und Gott sagen, ich möchte alles so, wie du es willst und damit will ich auch in deinen Plan mich einbauen lassen und gehorsam sein. Das ist also eine andere Haltung, als dass ich etwas, ich möchte praktisch erzwingen möchte.
Das hört sich eigentlich ganz einfach an, diese Offenheit und Doch ist sie in vielen Situationen dann gar nicht so einfach und manchmal vielleicht auch schwieriger. Jetzt hat uns ein Anruf erreicht von Frau Thieves aus Kuppenheim. Ich grüße Sie. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Guten Morgen. Vergelt's Gott für den schönen Vortrag. Mir ist einfach bei dem siebenmal Untertauchen ist mir einfach das Bild von den sieben Sakramenten gekommen, da ja alles ineinander fließt, also vom Alten Testament ins Neue und in unsere Kirche rein. Und das wollte ich einfach nochmal so als Anregung dazu sagen, weil es ja wirklich sehr einfach ist, was man eigentlich tun könnte und es dann trotzdem als schwierig empfindet. Also viele Leute, die eben Schwierigkeiten mit der Kirche haben, mit Beichten gehen und die Sakramente auszuschöpfen. Das ist mir einfach so als Bild gekommen, die sieben Sakramente, das siebenmal Untertauchen.
Ja, das ist auch ein sehr schönes Bild und ein sehr schöner Vergleich, der Ihnen da gekommen ist, muss ich sagen. Dem kann man ja voll zustimmen. Und dass wir eben dadurch die Sakramente, ob ich immer etwas spüre, fühle und sehe, das ist nicht das Entscheidende, sondern ich glaube oder kann glauben, sie bewirken.
Genau, ausschöpfen.
Und das nach dem Willen Gottes bewirken sie. Ja. Und der Will, und die Erkenntnis Gottes und die Weisheit Gottes ist eben so haushoch über uns hinausreichend, dass wir aber wirklich vertrauen können. Das ist ein sehr schöner Gedanke, den Sie da haben.
Gut, danke.
Finde ich auch. Ich danke Ihnen, dass Sie das hier angebracht haben. Auf Wiederhören nach Kuppenheim. Ja, das ist sehr schön, wie Sie sagen, oder wie die Hörerin eben auch sagt, es ist eben doch die Sakramente als sozusagen als Heilsangebote zu verstehen, auch wenn man vielleicht das jetzt gerade nicht versteht, auch wenn man nicht auf Wolke Nummer 7 schwebt oder wenn man auch vielleicht der Kirche ferner steht, aber dass man vielleicht sich da einfach überwindet. Und das ist ja auch wieder ein Akt der Demut, ein Akt, vielleicht ein Stückchen vom Stolz abzubrechen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt, egal. Also ich glaube daran und ich tue es immer wieder und mein Glaube kann mir da weiterhelfen. Ja, wir wollen noch mal hören, was Frau Amann uns noch beizusteuern hat. Ich begrüße Sie aus Friedrichshafen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hallo.
Ja.
Wir machen zurzeit in unserer Gemeinde in Oberteuringen ein Heiliggeist-Seminar. Und das passt ja wunderbar hier dazu, was Sie uns vorher so in Ihrem Vortrag erzählt haben. Und die Wichtigkeit vom Heiligen Geist, das ist oft uns gar nicht bewusst, was der eigentlich damit zu tun hat, mit diesen Gaben. Und er möchte es uns ja eigentlich schenken. Und viele Anlagen sind ja schon in uns da. Und es ist eigentlich nur so, dass sie erweckt werden müssen, dass man sich ausstreckt das nach diesen Gaben. Viele Menschen sind gut im Organisieren oder sie sind handwerklich gut begabt oder sie können andere Menschen ermutigen oder sie haben einen tiefen Glaube oder sie geben gern von Herzen oder sind einfach Menschen, die helfen können oder die Gastfreundschaft haben oder die Weisheit haben, das eine vom anderen zu unterscheiden, die gut eine Gebetskreis zusammenhalten können oder so einen Hirtendienst übernehmen. Gott hat so viel Anlage in uns schon eingelegt und es ist immer nur eine Frage, nehmen wir die an und rufen wir sie auf.
Ja, da haben Sie ganz was Wichtiges gesagt. Wir brauchen da überhaupt keine Angst zu haben, dass wenn ich, sagen wir mal, diese natürliche Begabung nicht habe, dass ich ausgerechnet dann vom Heiligen Geist eine Gabe bekommen soll, die überhaupt nicht zu mir passen würde.
Ja.
Nein, er baut auf den natürlichen Gegebenheiten.
Ja.
Aber er bringt sie dann zur kraftvollen Auswirkung.
Ja, und es ist einfach wunderbar, zum Beispiel gerade die Gabe von der Unterscheidung der Geister, das ist heute was ganz, ganz arg Wichtiges heute in unserer Zeit, wo wir so umgeben sind von esoterischen Sachen und ganz viele Dinge, wo man wirklich das unterscheiden muss, was kommt von Gott, was kommt von der anderen Seite. Und es ist ganz wichtig, sich darauf einzulassen und vielleicht auch mal so ein Heiliggeist-Seminar oder sowas zu machen, um sich mit diesen Gedanken einfach mal zu befassen und sich ermutigen zu lassen, da auch wirklich einzusteigen und sich darauf einzulassen.
Ja, das ist sehr wichtig, was Sie da sagen, dass wir die Gegebenheiten, die wir heute ja geschenkt bekommen haben, vom Heiligen Geist in diesen Seminare, durch Unterweisung, dass wir darin wachsen müssen, dass unser Glaube größer und kräftiger wird. Und da bin ich sehr dankbar, dass Sie darauf hinweisen, dass es diese Seminare zum Heiligen Geist gibt oder auch andere Bibelseminare, Glaubensseminare und so weiter, dass wir uns da vertiefen und sagen, ja, das glaube ich wirklich. Ich denke, dass die Schwachheit unseres Glaubens oft da kommt, weil wir Gott nichts mehr zumuten.
Ja. Und Frau Hamann, ich danke Ihnen. Ja. Vielleicht auch der Hinweis hier ein... Ja. Auch ein Erlebnis in der Gemeinschaft zu haben, denn das stärkt ja letztendlich auch wieder. Also zum einen haben wir ja viel über die Haltung gesprochen, dass wir uns selber oft blockieren, diese Geschenke anzunehmen, dass wir Angst haben, dass wir nicht so die Lust am Herrn verspüren, oft die Last. Damit stehen wir uns selber im Wege und ja, auch noch einmal ein Dankeschön daran, dass Sie jetzt einfach nochmal die 7 Gaben des Heiligen Geistes ausgeführt haben, denn das sind so die Geschenke, die wir eigentlich erwarten können, die Berufung, auf die wir hoffen können, oder vielleicht haben wir noch gar nicht richtig zu unserer ureigenen Berufung gefunden, die uns aber doch so frei machen könnte oder auch beglückend machen könnte. Dankeschön nach Friedrichshafen.
Danke.
Herr Feldmann ist ein weiterer Hörer, der auch noch etwas sagen möchte. Ich begrüße ihn.
Grüß Gott. Guten Tag, Feldmann. Carsten, mir geht es um Folgendes. Gott spricht ja auch durch Umstände, durch Ereignisse und durch unsere Grenzen, habe ich in einem langen Leben feststellen können. Mhm. Kann man das so allgemein sehen oder muss man jetzt nicht speziell aussagen, dass man jedes Ereignis prüfen muss? Ich bin also so weit inzwischen auch zu sagen, dass Ereignisse, die ich gar nicht als gut fand oder Umstände, die ich als sehr schlimm fand, nachstehend als von Gott durchaus eingeplant ansehen muss.
Ja.
Oder zum Beispiel eine ganz harmlose Sache, ein Hobby, von dem ich zunächst mal meinte, eigentlich ist das ja überflüssig, du hättest gleich das und das machen sollen. Nein, jetzt merke ich, das Hobby führte mich zu Gott.
Ja.
Das Hobby war eine Entwicklung. Ich sollte mich für dieses Hobby jetzt mal anstrengen. Und jetzt sagt Gott so, und jetzt strengst du dich so bitte für mich an. Und zwar in den und den Sachen. Und dann merkst du, dann hat das auch einen Sinn. Ja. Kann man das so sehen?
Ja, ich kann Ihnen da die volle Bestätigung geben. Denn es heißt ja wirklich, und das ist für mich ganz, ganz wichtig geworden, Gott ist Mensch geworden. Das heißt, er nimmt unsere ganze natürliche Umwelt, das, was wir auch an Hobbys, an Gaben haben, an Freude, an Natur und so weiter, alles das darf mitwirken. Weil alles den menschlichen Maßen angepasst ist. Da haben Sie völlig recht, da kann ich auch durch ein Hobby zu Erkenntnissen kommen.
Oder durch diese berühmten Umwege. Ja, Herr Feldmann, danke, dass Sie auch noch einmal beisteuern, dass es eben nicht oft Dinge sind, die uns unbequem erscheinen, die aber im Nachhinein betrachtet doch etwas Wesentliches beigetragen haben, uns für etwas zu öffnen, was wir in dem Moment vielleicht noch gar nicht erkennen können.
Eben. Dankeschön.
Ja. Dankeschön, Herr Feldmann.
Ja, alles Gute für Sie, Herr Feldmann.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass wir oft diese Gaben des Heiligen Geistes gar nicht mehr als Geschenke wahrnehmen oder erkennen, so wie es jetzt die Kirche zusammengefasst hat nach Jesaja, eben die Weisheit, auch die Einsicht, der Rat oder die Stärke, die Erkenntnis, die Frömmigkeit und die Gottesfurcht. Wenn man das im Einzelnen so jetzt mal auf das Leben überträgt und herunterbuchstabiert, dann sind es doch sehr wertvolle Gaben, die uns eigentlich in jeder Lebenssituation Pate stehen können, sage ich einmal.
Ja, also ich denke auch, Gaben und die Geschenke Gottes sind und sollen uns Hilfen sein zu einem verstärkten inneren, lebendigen Leben und zu einem vielleicht körperlich, geistig, seelisch erfrischendem Dasein. Und deshalb sollte man wirklich alle Angst beiseite tun, dass Gott von uns etwas fordert, was uns gar nicht passt oder was nicht uns irgendwie gut tun würde. Es ist vielleicht manchmal eben ein Kampf in uns, aber der Kampf ist oft gegen uns selber notwendig.
Ist der Kampf vielleicht auch oft gegen diese ungeistlichen Ziele, die wir haben? Also dass wir nicht das Fernziel sehen, nämlich das ewige Leben und dass die ewige Liebe Gottes, die ja letztendlich auch hinter jeder einzelnen Gabe steht.
Ja, und das vor allem, sagen wir mal so, wie wir leben hier auf dieser Erde, diesem wunderbaren blauen Planeten, so wird auch unsere Zukunft sein. Und wenn wir mit Gott leben oder mit dem Heiligen Geist gehen, dann wird er uns nie verlassen. Auch in einem Leben nach dem Tode, wie wir uns das auch vorstellen.
Und es sind auch die ganz kleinen Schritte ja. im täglichen Leben.
Und ich glaube, der Kampf geht am meisten gegen unsere Schwächen. Und die, aber wir haben, können da wirklich drauf hoffen und fest darauf stehen, dass Gott uns hilft in den Schwächen und in den Grenzen. Dass die nicht das Bestimmende sind, sondern Gott kann uns darüber hinausführen.
Er hilft uns und wie er uns auch zuspricht, es ist eine Hilfe, die sanftmütig ist. Also das Joch, von dem er spricht, ist leicht, ist mild und sanftmütig. Also es ist keine Radikalkur, ja. die uns bevorsteht, meistens.
Sondern tagtäglich, und ich meine auch dieses, was man ja so hört, wenn man jetzt an die Beichte denkt, ach, ich muss ja doch immer dasselbe beichten. Ich habe zwar so gute Vorsätze gehabt und jetzt ist es schon wieder alles dasselbe. Ja, so ist es. Unsere Dinge müssen wir in einem mühevollen Kampf im Grunde, was uns irgendwie hemmt, was uns nicht gut tut, das ist nicht einfach loszuwerden. Aber mit Geduld und Sanftmut und einfach, dass wir wissen, Gott liebt uns so, wie wir sind, aber er will uns nicht so lassen.
Zum Ausklang der Sendung hat uns jetzt noch Frau Christa aus Nordrhein-Westfalen erreicht. Ich begrüße Sie. Grüß Gott.
Ja. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Und mir fiel dann Lourdes ein. Da war ich vor ein paar Jahren und Bernadette hatte ja von Maria den Auftrag bekommen, dass wir, wenn wir das Wasser nehmen, immer beten sollen, Gott reinige mein Herz. Oder auch, dass man in den Quellen baden soll. Da gehört ja auch immer wieder auch der Mut dazu. Das mache ich jetzt, weil es Gott eigentlich uns geschenkt hat. Mhm. Oder auch in Mapingen gibt es ja auch die Quelle, die Maria gesegnet hat. Und mein Vater sollte operiert werden. Und dann habe ich ihm also auch dieses Wasser mitgegeben. Aber ich kam mir selbst dann auch schlecht vor, ihm das Wasser dann zu geben. Ich denke, wenn das jetzt jemand beobachtet und so weiter.
Ja.
Aber er ist gesund geworden. Er sollte eigentlich eine Rückenmarksanästhesie bekommen, weil er ein schwaches Herz hat. Aber dann wäre vielleicht, weil es eine schnelle Operation war, wäre vielleicht gelähmt gewesen. So hatte ich mich dann für ihn entschieden, dass er doch eine Vollnarkose bekam. Und er musste dann noch dreimal eine Operation danach bekommen, weil er so viel Blutungen im Bauchraum hatte und er ist wieder geheilt entlassen worden. Ja. Also es war, also da konnte ich schon sehen, Gott hat uns Gnade geschenkt. Ja. Aber ich musste wirklich den inneren Kampf, musste ich erstmal kämpfen. Also ich bin eigentlich ein bisschen ängstlich oder feige, kann man vielleicht auch manchmal sagen.
Ja.
Aber ich kann das so sehen.
Ja, wunderbar. Ja, wir haben da ganz recht mit. Wir haben da auch oft Angst und sind unsicher und so weiter. Und meine Ausführungen möchten eigentlich helfen, mutiger zu werden, zu glauben an die Güte Gottes und so weiter. So wie nah man das erst lernen musste, müssen wir auch oft lernen.
Ja.
Ich danke Dankeschön. Ihnen für das Gottes Zeugnis, dass wir hier ans Ende dieser Sendung stellen können. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja. Frau Dr. Königsgrieben, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie
zu Gast waren. Ich wollte noch eine kleine Bemerkung machen. Es erscheint vor Ostern meine Biografie Leben für die Einheit. 40 Jahre mit und im Lebenszentrum für die Einheit der Christen Schloss Graheim bis zu dem Mitarbeitersein in Radio Horeb. Es erscheint ein Buch dann im Bernardus Verlag in Aachen. Und wer das kommt vor Ostern heraus, wer sich dafür interessiert, kann sich die Anschrift auch im Hörerservice geben lassen.
Ja, so ein kleiner Ausblick auf Ihre eigene Biografie. Damit schließt sich auch der Kreis, dass Sie ja auch bei Radio Horeb als eine legendäre Figur für die Lebenshilfe stehen. Und ich möchte ans Ende vielleicht auch noch einmal den Psalm setzen, den Sie an den Anfang gesetzt haben, Ihre Ausführungen, nämlich habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken bei Ihnen und möchte Sie verabschieden. Vielleicht möchten Sie auch noch ein kurzes Wort zum Abschluss sagen.
Ich wünsche Ihnen jetzt den Segen und die neue Füllung immer wieder, dass wir frohen Herzens glauben dürfen. Ihre Ursula Königsgreben.
Ja, vielen Dank. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, Frau Dr. Ursula Königsgreben. Ich wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta Engert.